Das war wohl mein Fehler, Jonas. Wir wollen jetzt noch einmal gemeinsam aus der Bibel lesen und wir lesen aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 16. Was Glaube ist. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Durch seinen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stand. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Deshalb stammt auch von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, der schon so gut wie tot war, ein ganzes Volk ab, ein Volk so unzählbar wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Ufer des Meeres. All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie doch noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Amen. Liebe Geschwister, ich lade euch dazu ein, wenn ihr schon die Bibel in der Hand habt, die Offenbarung 21 aufzuschlagen. Klappt nicht. Ja, die Offenbarung. Ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere immer so ein bisschen nervös wird, wenn ein Prediger vorne steht und sagt, wir hören uns die Offenbarung an. Und ich verstehe das auch, denn die Offenbarung kann zuteil doch schon erdrückend sein. Sie kann stellenweise ein bisschen verwirrend sein. Aber darf ich sagen, dass die Offenbarung wirklich der perfekte Schlusspunkt für die Bibel ist? Wir sehen in diesem Buch nämlich ein wunderbares Bild von Christus, seinem endgültigen Sieg und seinem herrlichen zukünftigen Zuhause. Und darum möchte ich euch in den nächsten paar Minuten einen kleinen Einblick auf unser Zuhause geben. Wir haben hier auch einige etwas jüngere Menschen hier. Wozu brauche ich das denn? Ja, die ewige Heimat ist ja noch sehr weit von mir entfernt. Täuscht euch da nicht. Letztes Jahr habe ich eine junge Frau mit 23 Jahren begraben müssen, die entschlafen ist. Es kann uns immer treffen, egal wie alt wir sind. Und dann ist es immer schön zu sehen oder zu wissen, wohin wir denn am Ende gehen. Und ich hoffe, dass auch die Hoffnung des Himmels unsere Herzen neu erfüllt, wenn wir unseren Blick jetzt darauf richten. Das heutige Thema lautet: In der Ewigkeit finde ich meine Heimat. Und ich möchte 4 Punkte über unser zukünftiges Zuhause, den Himmel, ansprechen. Es wird natürlich keine erschöpfende Liste sein, aber sie wird hoffentlich ausreichen, dass ihr dazu angeregt werdet, hin und wieder einmal über den Himmel nachzudenken. Hier ist also der 1. Punkt über den Himmel, den wir gemeinsam betrachten wollen. Punkt 1: Der Himmel ist ein realer Ort. Es ist nicht nur ein Gefühls- oder ein Seinszustand, den man erreichen kann. Er ist nicht nur Fantasie oder ein Produkt unserer Einbildung. Der Himmel ist kein kosmisches Altenheim. Nein, die Bibel beschreibt den Himmel als einen sehr realen Ort. Wir haben unsere Bibel in der Offenbarung 21 aufgeschlagen und da wollen wir jetzt auch gemeinsam draus lesen. Und dies alles wurde vom Apostel Johannes im Exil auf der Insel Patmos geschrieben. Und in der Bibel steht, dass er im Geist war und Gott ihm eine große Vision und Offenbarung über Jesus, sein Reich und den Himmel schenkte. Schauen wir mal gemeinsam, was hier steht. Und wir lesen aus der Offenbarung 21 die 1. 5 Verse. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Wir gehen gleich zum 10. Vers über. Und da schreibt Johannes: Dann nahm er mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Jaspis. Ihre Mauern waren breit und hoch und hatten 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. Und auf den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. An jeder Seite, im Osten, Norden, Süden und Westen, befanden sich 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine oder 12 Schichten, auf denen die Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben standen. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hielt eine goldene Messlatte in der Hand, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu vermessen. Wenn man jetzt weiterliest, sieht man, wie Johannes sich wirklich alle Mühe gibt, die Schönheit des Ortes mit menschlichen Worten zu erklären und zu beschreiben. Aber gehen wir mal weiter zu Vers 22 und 23. Und das müssen wir lesen. Da schreibt Johannes: Kein Tempel war in der Stadt zu sehen. Denn der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Könnt ihr euch vorstellen, was er hier beschreibt? Könnt ihr sehen? Es ist atemberaubend. Aber vor allem möchte ich euch eines zeigen. Johannes zufolge ist der Himmel nicht nur eine Theorie oder ein Bewusstseinszustand. Der Himmel ist ein realer Ort und er beschreibt ihn als eine Stadt, eine wunderschöne und eine riesige Stadt. Hier in der Bibel werden auch einige Maße aufgeführt. Wenn man sie in heute gebräuchliche Maße umrechnet, sieht man, dass diese himmlische Stadt in jede Richtung 2400 Kilometer misst. Und dann ist die Rede von 12 Grundsteinen, also 12 Schichten, die 5,7 Millionen Quadratkilometern entsprechen. Es ist eine riesige, eine wunderschöne, gigantische Stadt. Wir sehen also, der Himmel ist ein realer Ort. Und das sagt nicht nur der Apostel Johannes. Auch Jesus spricht vom Himmel, von einem sehr realen Ort. Ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, aber ich lese aus Johannes 14. Ihr dürft euch gerne die Stelle merken, damit ihr sie zu Hause nachlesen könnt. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Und Jesus sagt da, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen in im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Damit meint er den Himmel. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann euch so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Jesus, der übrigens auch die beste Quelle zu diesem Thema ist, spricht also über den Himmel spricht also nicht über den Himmel als einen Bewusstseinszustand. Es ist kein imaginärer Ort, der von religiösen Menschen erfunden ist, um uns einzuschüchtern, damit wir dann auch brav sind. Nein, Jesus zufolge ist der Himmel auch ein realer Ort. Und das ist der erste Punkt über den Himmel. Es ist eine Wahrheit, die uns Hoffnung schenkt. Der Himmel ist ein realer Ort und der ist nicht so weit weg, dass Gott uns nicht sehen, hören oder eingreifen könnte. Gott ist da. Sein Sohn ist da. Und er bereitet alles vor, damit wir in Ewigkeit dort bei ihm wohnen können. Kommen wir zum zweiten Punkt über den Himmel. Der Himmel ist ein bemerkenswerter Ort, außergewöhnlich in Bezug auf vielerlei Dinge. Zuerst einmal ist er bemerkenswert, weil er nagelneu sein wird. In Offenbarung 21, Vers 1, wir haben es gerade zusammen gelesen, sagt Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Der erste Himmel, das ist hier zur Unterscheidung ganz wichtig. Der erste Himmel ist das, was gerade existiert. Dort gehen gläubige Menschen im Moment hin, wenn sie sterben. Dort ist Gott, dort sitzt Jesus auf der rechten Seite des Vaters. Unsere Lieben, die an ihn geglaubt und gestorben sind, sind gerade im Himmel. Aber das wird nicht ihre letzte Ruhestätte sein. Das wird nicht unser endgültiges Zuhause sein. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und in Vers 5 heißt es sogar, er, der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Das Wort für neu, das Johannes hier für diesen neuen Himmel und diese neue Erde gebraucht, um unser endgültiges Zuhause zu beschreiben, erinnert an etwas, das mit dem Alten oder mit dem Original ja zusammen im Zusammenhang steht, aber in seinem Wesen komplett neu ist. Das ist ein Konzept, das uns Menschen oftmals sehr, sehr schwer vorstellbar erscheint. Denn wenn wir neu hören, denken wir sofort, ja, es ist ja im Moment ja neu, aber etwas Neues bleibt niemals ewig neu. Wir sind daran gewöhnt, dass neue Dinge mit der Zeit schlechter werden. Diese Verschlechterung der neuen Dinge können wir letztendlich auf die Sünde im Garten Eden zurückführen. Das Problem, es liegt im System. Es begann in dem Moment, in dem Adam sündigte. Als er aus dem Herrschaftsbereich Gottes heraustrat, betrat die Sünde die Welt. Von da an begann alles zu zerfallen. Gottes ursprünglicher Plan bestand nicht darin, dass der Mensch stirbt und dass seine Schöpfung verfällt, aber durch die Sünde kam der Tod hinein. Und im Neuen Testament steht, durch die Übertretung eines Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt. Und der Tod war die Folge der Sünde. Aber im neuen Himmel und der neuen Erde wird Gott der Sünde und dem Tod ein Ende setzen. Und wenn er unser endgültiges Zuhause schafft, wird es genauso bleiben, wie es auch sollte. Es wird nagelneu bleiben und es wird in Ewigkeit so bleiben. Es wird vollkommen sein. Es wird sich niemals abnutzen. Es wird für immer in seiner Neuheit bemerkenswert bleiben. Ergibt es einen Sinn? Aber so wie er in seiner Neuheit bemerkenswert ist, so wird er auch in seiner Vollkommenheit und in seiner Schönheit bemerkenswert sein. Wie ich vorhin schon sagte, wurde Offenbarung 21 von Johannes geschrieben, dem Offenbarer. Und er gab sich alle Mühe, diesen neuen Himmel und die neue Erde zu beschreiben. Er gebrauchte dafür die besten Worte, die er überhaupt kannte. Aber weil es nur irdische Worte sind, scheitern sie kläglich und können nicht beschreiben, wie schön und bemerkenswert der Himmel tatsächlich ist. Ich lese aus 1. Korinther 2, Verse 9 bis 10. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Wie wenden wir das also auf den Himmel jetzt an? Indem wir uns einfach auf den 9. Vers konzentrieren. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Ich will das mal versuchen, so zu erklären. Die meisten von uns denken an den Himmel als einen Ort voll unvorstellbarer Schönheit, der er auch zweifellos sein wird. Aber diesem Vers zufolge übersteigt die Schönheit des Himmels alles, was unsere Augen je gesehen haben oder je erfassen können. Wir stellen uns den Himmel zum Beispiel als einen wunderschönen tropischen Strand vor, mit einer sanften Brise, einem weißen Sand und leuchtend blauen, herrlichem Wasser. Wir sitzen in der Hängematte und schaukeln in dieser Brise. Jemand bringt uns vielleicht noch mal ein tropisches Getränk, ein Cocktail, und wir denken, ach, perfekt. Vielleicht stellt ihr euch den Himmel ja so oder so ähnlich vor, dass ihr in einer Hängematte schaukelnd Zeit mit Jesus verbringt. Und das klingt ja auch großartig. Aber so wird der Himmel nicht sein. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Weil ich tropische Strände mit weißem Sand und Palmen und sanften Brisen hier auf der Erde schon gesehen habe. Und auch ihr, persönlich oder auf Bildern. Aber die Bibel sagt, dass die Schönheit des Himmels, unser ewiges Zuhause, etwas sein wird, das noch kein Auge je gesehen hat. Vielleicht habt ihr schon mal eure ganz genauen Vorstellungen davon, wie der Himmel aussehen wird, wie die Gebäude und wie die Menschen aussehen werden. Vielleicht sind eure Vorstellungen ja sogar in 4K, das weiß man ja nicht. Aber der Himmel übersteigt alles, was wir uns jemals vorstellen könnten. Denn kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für uns bereithält, für diejenigen, die ihn lieben. Und ich sage euch, der Himmel ist ein bemerkenswerter Ort. Bemerkenswert in seiner Neuheit, aber auch in seiner Schönheit. Wir kommen jetzt zu den letzten zwei Punkten über den Himmel. Ich werde mich beeilen, meine Zeit ist hier bald um. Und hier kommt die dritte. Der Himmel ist ein Ort der Beziehung. Eine Frage, die mir über den Himmel besonders, wirklich besonders häufig gestellt wird, ist: Werde ich im Himmel meine Familie und meine Freunde wiedererkennen? Und das ist eine großartige Frage. Ich habe mir darüber selbst schon einige Gedanken gemacht. Und auch hier müssen wir die Bibel aufschlagen, wenn wir eine Antwort finden wollen. Wir müssen herausfinden, was Gott zu dem Thema sagt. Und ich lese aus Matthäus 8, den 11. Vers. Wir sehen hier die Worte von Jesus und er spricht über den Himmel. Und hört mal zu, was er da sagt. Und ich sage euch, Viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Habt ihr es bemerkt? Jesus spricht hier über den Himmel, über das Reich Gottes. Und er erwähnt dabei Abraham, Isaak und Jakob mit Namen. Denkt mal daran, dass die Männer Abraham, Isaak und Jakob hunderte von Jahren vor diesem Zeitpunkt gelebt haben, als Jesus über sie sprach. Sie waren schon lange gestorben, bevor Jesus überhaupt auf diese Erde kam. Aber im Himmel sind diese Männer immer noch namentlich bekannt. Sie haben ihre Identität nicht verloren. Man kennt sie immer noch als Abraham, Isaak und Jakob. Denkt auch einmal an die wunderbare Szene, die wir im Markus-Evangelium finden, als Jesus die drei ihm besonders nahestehenden Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mitnimmt und auf den Berg der Verklärung steigt. Dort auf diesem Berg trifft Jesus sich mit Mose und Elia. Die beiden, das dürfen wir auch nicht vergessen, schon mehrere hundert Jahre tot. Die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, sind dort auf diesem Berg und können alles beobachten. Und sie erkennen Mose. Und sie erkennen Elia. Sie erkennen sie als Mose und als Elia. Obwohl sie schon in die Ewigkeit eingetreten waren, hatten also Mose und Elia ihren Namen und ihre Identität noch nicht verloren. In Offenbarung 3 spricht Jesus über uns. Er spricht über die, die überwinden und bis zum Ende aushalten. Und da sagt er Folgendes: Ich werde ihren Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Das bedeutet für uns, dass wir im Himmel unseren Namen haben und erkannt werden und bekannt sein werden, wenn wir bis zum Ende aushalten und unser Vertrauen auf Jesus setzen. Noch ein anderer Gedanke aus dem Hebräerbrief. Der Schreiber beschreibt dort alle, die gestorben sind und uns vorausgegangen sind, als eine große Wolke von Zeugen. Und er zeichnet dieses Bild von ihnen, von mir, von uns allen, wie sie auf einer Tribüne sitzen und auf uns herabblicken und uns anfeuern, während wir laufen und unser Rennen beenden. Mit anderen Worten, sie kennen nicht nur einander, sondern auch uns, diese Wolke von Zeugen, und sie feuern uns an. Aber zurück zur ursprünglichen Frage: Werde ich im Himmel meine Familie und meine Freunde erkennen? Wenn ich mir die Bibel anschaue, muss ich ja sagen. Ich glaube, dass es ein herrliches und fröhliches Wiedersehen geben wird. Der Himmel ist ein Ort der Beziehung. Wir werden Beziehung zu anderen Menschen genießen. Aber wir werden auch in noch einem noch größeren Maß eine vollkommene Beziehung zu Gott haben. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden zum ersten Mal und in voller Lebensgröße die unvergleichliche und unbeschreibliche Schönheit unseres geliebten Jesus Christus sehen. Und ich glaube, dass es uns in diesem Moment, in dem wir ihn sehen werden, so wie er ist, vollkommen überwältigen wird. Sodass die ganze Ewigkeit auch gar nicht ausreichen wird, um zu sagen: Danke. Danke für alles. Danke für all das, was du für uns getan hast. Danke für deine unendliche Liebe. Danke für deine Treue. Danke für dein Opfer. Kommen wir zum letzten Punkt, um den es heute gehen soll. Der Himmel ist ein gerechter Ort. Und damit meine ich, dass Gott im Himmel alles, wirklich alles in Ordnung bringt. Ich bin mir sicher, dass hier heute einige sind, die das Gefühl haben, die sprichwörtlichen Karten des Lebens seien für sie einfach nur schlecht gemischt worden. Viele haben viel durchgemacht und vieles ertragen müssen. So viele Schwierigkeiten und Verletzungen erlebt, dass sie es finden, es sei nicht fair. Und ich bin nicht Gott. Wer bin ich also, dass ich hier stehen kann und darüber bestimmen könnte, was fair ist und was nicht fair ist? Aber ich möchte eines sagen. Als Nachfolger von Jesus ist uns niemals versprochen worden, dass es uns gut geht. Und dass das Leben fair laufen wird. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, mit der wir uns in unserem Herzen versöhnen müssen. Vielmehr wurde uns das Gegenteil versprochen, oder? Dass wir Probleme bekommen werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Dass uns Schwierigkeiten von links nach rechts attackieren werden würden. Dass wir verfolgt werden. Dass es ein Leiden geben wird. Das ist uns versprochen worden. Aber wir haben auch das Versprechen bekommen, dass wir zuversichtlich und mutig sein können, weil er die Welt überwunden hat und mit uns ist. Und wenn er mit uns ist, ist er auch für uns. Und wenn er für uns ist, da kann niemand gegen uns sein. Solange wir hier auf diesem Planeten sind, werden wir damit zu kämpfen haben. Da kommen wir nicht drum herum. Auf der einen Seite versuchen wir, die Wahrheit von Gottes Zusagen klar zu erkennen und an ihnen festzuhalten. Doch auf der anderen Seite leben wir aufgrund der Sünde in einer gefallenen und zerbrochenen Welt. Und manchmal fällt es uns wirklich schwer, es zu verstehen, wie diese Dinge miteinander existieren können. Wie die Punkte verbunden werden und wie Gottes Plan in dieser Welt und durch unser Leben umgesetzt werden kann. Aber es wird der Tag kommen, an dem wir in die Ewigkeit eintreten und die Sterblichkeit ablegen und die Unsterblichkeit anziehen. Was in Vergänglichkeit gesät worden ist, wird unvergänglich geerntet werden. Wir bekommen einen neuen Körper. Einen Körper wie den von Christus. Einen Körper, der vollkommen und für Sünde, den Tod, Depressionen und Krankheit unzugänglich wird. Wir werden so heil sein, wie Gott uns ursprünglich geplant hatte. Aber darüber hinaus ist der Himmel auch die Zusage, dass Gott alles Falsche gerade rücken und bei jeder Ungerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen wird. Um die Bibel zu zitieren, er wird all ihre Tränen abwischen. Und ich lese noch einmal aus der Offenbarung 21, die Verse 4 bis 5. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Kein Tod mehr. Keine Trauer, keine Verwirrung mehr, keine Traurigkeit mehr, kein Weinen mehr, keine Schmerzen mehr. Und wenn ich jetzt hier im Saal eine Umfrage starten würde, wer von euch hat im vergangenen Jahr oder in den letzten zwei vergangenen Jahren etwas Schwieriges erlebt, geweint und Tränen der Traurigkeit vergossen, einen lieben Menschen verloren, sich von Sorge, von Stress und Ängsten übermannt gefühlt, mit einem körperlichen oder einer psychischen Krankheit zu kämpfen gehabt oder eine emotionale Blockade erlebt hat, dann würden vermutlich all unsere Hände hier in der Höhe stehen. Denn an irgendeinem Punkt im Leben erlebt jeder von uns Schmerzen, Traurigkeit und Enttäuschung. Das ist der Stachel des Lebens. Das ist der Stachel des Todes. Aber wie gesagt, es wird der Tag kommen, an dem all dies ausgelöscht wird. Es wird nicht mehr da sein. Es wird vorüber sein. Es wird verschwunden sein. Und das Beste ist, es wird niemals wieder zurückkommen. Keine Krankheit, kein Leiden, keine chronischen Erkrankungen, keine Depressionen, keine Ängste, keine Sorgen, null Stress und auch keine Furcht. Keine Kämpfe mehr, keine Konflikte mehr, Kein Land mehr, das sich gegen ein anderes Land wütet. Keine Gier mehr, keine Ungerechtigkeit mehr, kein Rassismus, kein Hass. Ärzte und Krankenschwestern sind nicht mehr nötig. Medikamente und Rezepte sind nicht mehr nötig. Operationen und Krankenhäuser und Intensivstationen sind nicht mehr nötig. Bestattungsinstitute, Pflegeheime, Hospize sind nicht mehr nötig. All das wird verschwunden sein. Alles wird neu sein und wir werden für immer mit ihm herrschen. Unser zukünftiges Zuhause ist ein Ort der Erneuerung, ein Ort, an dem alles endlich einen Sinn ergibt und wir mit völliger Klarheit erkennen, wie Gott uns und die ganze Zeit alles andere gelenkt hat. Der Himmel ist ein gerechter Ort. Dort gehören wir hin. Vergesst bitte nicht, dass diese Erde selbst in ihrem besten Zustand immer noch vergänglich ist. In der Bibel steht, wir sind Reisende. Wir sind nur für einen kurzen Moment auf dieser Erde. Das Leben ist wie Rauch, wie ein Atemzug. Es kommt und es ist wieder verschwunden. Wir sind nur Durchreisende. Der große Autor und Denker C.S. Lewis sagte es einmal so: Wenn ich in mir Bedürfnisse entdecke, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, dann muss ich daraus schließen, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Wir sind Fremde in einem fremden Land und wir erwarten voller Hoffnung und Vorfreude den einen Tag, an dem wir irgendwann mal zu Hause sein werden. Wir werden in der Stadt leben, die Grundsteine hat, welche Gott erbaut und geschaffen hat. Amen.